Guten Morgen. Wir wollen uns auch noch anschliessen mit Dank, weil wir haben so viel Unterstützung von euch bekommen und auch so viel Gebet. Und wir sind wirklich sehr, sehr dankbar. Also danke allen, die für uns gebetet haben und auch uns etwas gegeben haben. Das ist wirklich sehr, sehr cool für uns. Also der Fini hat sich sehr gefreut. Genau, jetzt ist heute Morgen schon so viel Gutes gesagt worden. Und ich hoffe, ich kann noch einen Beitrag leisten, dass, wie wir das am Anfang gehört haben, dass das vielleicht nicht nur in unseren Köpfen bleibt, sondern dass das wirklich darf auch in unsere Herzen fliessen. Genau. Einige Theologen ist es schon aufgefallen, man kann die Bibel, das Wort Gottes, in ein Altes und ein Neues Testament unterteilen. Okay, das war ein kleiner Witz. Also ist uns allen wahrscheinlich schon aufgefallen. Man muss nicht Theologe sein für das. Genau, aber immer wieder stellt sich mir die Frage, was ist jetzt denn wirklich der Unterschied zwischen diesen zwei Bünden, diesen zwei Testamenten, vielleicht auch diesen zwei Verträgen, wo Gott geschlossen hat mit den Juden oder mit den Menschen allgemein. Und ich denke, wenn ich die Frage stelle, dass sehr viele von euch mir eine ziemlich gute Antwort geben könnten, dass man im alten Bund hat man müssen ein Gesetz erfüllen, das Gesetz, das der Mose bekommen hat, um gerecht zu sein, um gerecht zu bleiben. Wir müssen das Gesetz erfüllen, um Gottes Standard zu genügen, der aber so hoch ist. Wir müssen das Gesetz erfüllen, um irgendwie eine Hoffnung zu haben, dass man zu dem ewigen Leben durchdringt. Dass man auch für immer wirklich mit Gott zusammenbleiben kann, auch wenn man dann stirbt. Und der Neubund, der ist so anders. Weil er ist nicht durch unser Werk zustande gekommen oder wir können das irgendwie nicht verdienen mit den Sachen, die wir machen. Aber weil Jesus für uns das Gesetz erfüllt hat, darum können wir in das Neue Testament, in den Neuen Bund hinein. Also ganz kurz, der alte Bund, dort hat man das Gesetz erfüllen müssen. Man hat eigentlich selber etwas erfüllen oder Selbsterfüllung. Und das Neue Testament, der Neue Bund, dort hat es Jesus erfüllt, für uns. Wir müssen es eigentlich noch annehmen. Also wir stehen da zwischen Selbsterfüllung und einfach Annahme. Genau, aber trotzdem noch. Was ist denn der neue Bund wirklich? Das Neue Testament, das ich euch jetzt so ganz kurz zusammengefasst habe, wo wir eigentlich viel von uns auch schon wissen. Aber wie können wir das nicht nur dann hören, nicht nur zusammenfasst hören, sondern das dann auch begreifen. Wie können wir es erleben? Weil ich lese zum Beispiel in der Bibel, dass in dem neuen Bund dort scheint Gerechtigkeit, Freude und Frieden. Das ist das Königreich Gottes. Und was will man dann mehr, wenn man sich es wirklich überlegt, als gerecht sein und die Gerechtigkeit auch zu behalten, auch wenn man einen Fehler macht? Freude zu haben und Frieden im Herz, egal was passiert, egal was kommt. Was will man denn? Was will man mehr? Oder ich lese auch in der Bibel, dass in dem neuen Bund wir nicht einen Geist von der Angst oder von der Furcht haben, sondern dort haben wir einen Geist von der Kraft und von der Liebe und von der Besonnenheit. Genau, und auch dort wieder, was will ich denn mehr, als in dieser Kraft leben? Einfach in dieser ständigen Kraft, keine Angst mehr müssen haben, sondern einfach die Liebe überfließt. Und dass ich dann noch weise handle, das ist im Neuen Bund drin. Aber zum Teil lese ich es nur und irgendwie ist es dann aber eher so ein theoretisches Glauben. Also wir haben es schon gehört, so etwas mit dem Kopf. Also ich lese es, ich verstehe es auch irgendwie. Aber vielleicht begreifen, wirklich begreifen oder ergriffen werden von dem neuen Bund, da stellt sich wie eine spezielle Schwierigkeit für mich und ich denke auch für andere Leute. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige. Genau. Weil kennen tun wir ihn. Und zusammenfassen können wir ihn eigentlich auch recht gut. Den neuen Bund und auch den alten Bund. Aber ich will wirklich, dass wir es begreifen. Oder andersrum, dass wir wie ergriffen werden von dem Geist, von dem neuen Bund. Aber es stellt sich dann die Frage, wie können wir es begreifen? Weil zusammengefasst haben wir es jetzt. Aber wie können wir es begreifen? Und auf das, was ich gestossen bin in der Bibel, ist, dass die Bibel ganz, ganz viele Bilder benutzt, um uns zu zeigen, was ist der alte Bund, was ist der neue Bund, wo sind Unterschiede, wo sind Gemeinsamkeiten, in welcher Beziehung steht dann das Alte Testament zum Neuen Testament. Und wir finden wirklich viele Bilder in der Bibel. Und ich denke ab und zu, dass Bilder vielleicht noch ein bisschen mehr unser Herz ansprechen und ein bisschen einfacher sind, zum fürs Herz verdauen, als für unseren Kopf. Das heisst, wir probieren das mit unserem Herz zu verstehen, auch wenn ich heute vielleicht auch ein bisschen die Köpfe herausfordern werde. Genau, und ein Bild, das die Bibel benutzt, hat mich wirklich herausgefordert und auch fasziniert, muss ich sagen. Und das ist ein Bild, das wir finden im Galaterbrief, aber auch im Hebräer. Und ich lese aus dem Hebräerbrief vor. Es ist Kapitel 12, ab Vers 19. Denn ihr seid nicht zu etwas gekommen, das man anrühren konnte und das mit Feuer brannte, nicht zur Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter und nicht zum Schall der Posaune und zum Klang der Worte. Dort sind wir nicht angekommen. Das ist der Berg Sinai. Dort hat es brennt, dort hat es donnert, dort war Dunkelheit und Finsternis. Und auf dem Berg Sinai, wir lesen weiter, die das hörten, die Israeliten, baten, dass ihnen kein Wort mehr gesagt würde, denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt wurde. Und auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Dort sind wir nicht gekommen. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes. Seine Stimme hat zu jener Zeit, zu der Zeit des Berg Sinais, die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert wird, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll auf das Bleibe, was nicht erschüttert wird. Darum, weil wir ein Reich empfangen haben, ein Reich auf dem Berg Zion, das nicht erschüttert wird, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das ist ein ziemlich herausfordernder Bibeltext. Und der soll uns auch herausfordern. Aber wir fangen mal, sage ich mal, von ganz vorne an. Für was stehen denn? Tut mir leid. Für was stehen denn die zwei Berge, die ich jetzt davon gelesen habe? Ich probiere es ein bisschen mit Farbe arbeiten, weil es ist ein bisschen schwierig, dem Ganzen zu folgen, wenn man immer überlegen muss, Sinai, Zion, Sinai, Zion. Ich hoffe, es hilft. Der Berg Sinai wenn wir es gelesen haben, steht in dem Text, auch, ihr dürft gerne mal nachlesen, im Galaterbrief auch, steht für den alten Bund. Ich habe euch da so ein Bergli mitgebracht, rot eingefärbt. Das wird uns ein bisschen begleiten. Und der Berg Zion, der steht für den neuen Bund. Okay? Also wir haben es am Anfang zusammengefasst. Der alte Bund, wo wir jetzt das Gesetz erfüllen müssen, um Gott gerecht zu werden. Und der neue Bund, den wir durch Jesus haben. Genau, den habe ich blau eingefärbt. Das können wir uns, glaube ich, gut merken mit dem Kreuz. Ich wollte aber gerade eine Unklarheit aus dem Weg räumen, weil das wird ja so ein bisschen wie ein Bild braucht. Aber der Berg Sinai, also den gibt es wirklich in der Natur. Wir lesen davon in der Bibel, und wir haben es jetzt gerade gelesen, dass Gottes unfassbare Göttlichkeit dort erschienen ist und an Mose die 10 Gebote gegeben hat. Fürs Volk Israel. Jetzt im Hebräerbrief wird der Berg benutzt als Bild für das ganze Alte Testament, für den ganzen Alten Bund. Der Berg Zion ist ein bisschen ein speziellerer Fall. Er ist schon im Alten Testament fast ein bisschen ungreifbar, wird er benutzt. Es ist ein bisschen schwer zu verstehen, was meint die Bibel mit dem Berg Zion. Was ich damit meine, ist, der Berg Zion kann nicht zwingend an einem physischen Berg zugeordnet werden, sondern man geht davon aus, dass eben Gottes Stadt auf dem Berg Zion ist. Einige Personen suchen aber den Berg Zion trotzdem, also auch in der Natur. Und man kann durchaus auch der Meinung sein, dass das ist wirklich ein Berg war, aber wenn die Bibel dann redet von dem zukünftigen Zion, dann meint es das himmlische Reich. Aber ich denke, wenn wir probieren, den Berg Zion in der Natur zu suchen, dann sind wir ein bisschen am falschen Ort, weil der Hebräerbrief sagt es ja eigentlich, wir sind nicht zu etwas gekommen, das wir anrühren konnten. Das ist so für mich ein logischer Schluss. Okay, also den Berg Zion können wir irgendwie nicht anlangen. So wird mein Schluss. Genau. Aber auch wenn die Berge zumindest teilweise in der Natur auffindbar sind, nimmt der Heilige Geist jetzt das Bild von diesen Bergen und macht das etwas verständlich, das eine viel größere Dimension hat. Also im Folgenden wollte ich nicht, dass ihr vergesst, dass es eben den Berg Sinai in der Natur gibt. Aber ich wollte, dass wir uns darauf konzentrieren, für was er dann steht. Für den alten Bund. Damit wir das Bild auch richtig verstehen können. Jetzt. Ich habe es trotzdem noch mal kurz mitgebracht über den alten Bund, weil das immer wieder die Frage ist, okay, Gesetz. Also wir können die Gesetze ja eigentlich erfüllen und dann wären wir gerecht, dann würde man Gottes Standard genügen. Aber die Bibel sagt uns so klar, dass niemand gerecht wird durch das Gesetz. Das kann ich einfach noch mal betonen. Es geht nicht. An anderer Stelle heisst es auch, kein Mensch schafft das, durch das Werk vom Gesetz gerecht zu werden. Warum schaffen wir das nicht? Warum schaffen wir das nicht? Für die, die das ein bisschen anzweifeln, leset einfach mal das Gesetz. Ich glaube, es wird ziemlich klar, dass wir es nicht schaffen. Wer schafft es zum Beispiel immer, Gott die erste Priorität zu geben? Wer schafft das? Wer schafft es, nicht zu lügen, nie lügen wollen oder nie egoistisch handeln. Also Gottes Standard ist so hoch und ich kann mich dem anschließen. Es gibt keinen Mensch, mit Ausnahme von Jesus, der es geschafft hat, kein Mensch, der das Gesetz erfüllen kann. Und wieder, wenn er es anzweifelt, lasst das Gesetz. Ich glaube, es wird uns wirklich ziemlich schnell klar, dass wir es nicht geschafft haben. Und dass es wahrscheinlich niemand, der kommt, auch noch schaffen wird. Genau, aber der neue Bund, da heisst es, dass Jesus das Gesetz abgetan hat. Er hat das Gesetz, das wir eigentlich müssen erfüllen müssen, das aber kein Mensch schafft, das hat er abgetan. Er hat auf die Seite geräumt. Oder auch, er hat den Schuldbrief, wo das Gesetz sagt, das Simeon recht egoistisch gehandelt, aufgeschrieben. Hat er genommen, hat Jesus genommen und ans Kreuz genagelt. Und genau das ist der Weg. Wir sehen es in dem Berg Zion, der Weg ist durchs Kreuz. In den neuen Bund. Genau, Jesus hat uns frei gekauft und wir haben jetzt durch das einen Freipass. Ein Freipass, um auf dem Berg Sinai, von dem Berg Sinai wegzukommen und auf dem Berg Zion zu wandern, zu leben. In dem neuen Bund zu leben. Jetzt habe ich mir überlegt, hilft das, wenn wir probieren, das Wort Sinai oder das Wort Zion zu übersetzen in unsere heutige Sprache. Ich habe jetzt darüber geredet, für was die Berge stehen. Aber ich wollte wissen, was heisst denn das Wort? Übersetzt für uns. Hilft mir das, das Bild ein bisschen besser zu verstehen? Ich denke, es hilft, aber ich darf es gerne selber beurteilen. Weil übersetzt, also ich muss euch vorwarnen, ich spreche kein Hebräisch, ich spreche auch kein Arabisch oder irgendeine alte Sprache. Das heisst, ich habe mich da auf Drittpersonen verlassen müssen. Aber laut meiner Recherche heisst Sinai übersetzt für uns heute Dorn. Und ein paar wissen das vielleicht. Der Berg Sinai wird im Alten Testament ab und zu auch Berg Horeb genannt. Und Horeb heisst übersetzt verwüstetes Land. Ich gehe gerade weiter, ich komme nochmal darauf zurück. Also hängen nicht ab. Zion aus dem Hebräischen aus kann entweder übersetzt werden als Wegweiser oder auch als verwüstetes Land. Und dann gibt es noch ein paar Leute, die gesagt haben, ja, Zion kommt eigentlich aus dem Arabischen und ist dann von den Israeliten übernommen worden. Und dann dachte ich, ja gut, wir schauen das Wort auch noch an. Zion aus dem Arabischen heisst entweder Festung oder kahl sein, verwüstetes Land, sage ich jetzt mal so. Und ich wollte gerade mal herausheben, also es ist sehr interessant, dass eigentlich beide Berge auf alle möglichen Sprachen eine Bedeutung gemeinsam haben. Und das ist verwüstetes Land. Es scheint also, als hätte der neue Bund und der alte Bund einen gemeinsamen Nenner. Es spielt alles irgendwie in einem verwüsteten Land statt. Und ich denke da gerade an ein geistlich verwüstetes Land. Und ich würde es einfach mal Menschheit nennen oder Erde. Weil wir haben alle gesündigt, wir haben es alle nicht geschafft. Die beiden Bünde finden statt auf dieser Erde in einem verwüsteten Land. Zion, wenn ich es da grün eingefärbt habe, hat aber noch die zwei weiteren Bedeutungen da. Wegweiser auf Hebräisch und in Altarabisch oder ich sage jetzt mal heidnisch, heisst es auch Festung. Und ich finde, da gibt es etwas Wunderbares, wo wir begreifen können. Was wir verstehen können. Der neue Bund ist für die Juden ein Wegweiser. Sie haben schon den alten Bund gehabt, aber der neue Bund weist sie zurück auf Gott. Zurück auf Jesus. Jesus ist der Weg. Und der neue Bund ist ihr Wegweiser. Zurück zu Gott. Und für die Heiden, die jetzt nicht jüdische Abstammung haben, für die ist Zion eine Festung. Für die ist es ein ewiges Reich Gottes. Aber für die Leute, die den Bund, den neuen Bund, nicht annehmen, ob das jetzt Juden oder ob das Heiden sind und wir das sind, für die ist es, endet es einfach im verwüsteten Land. Ob das gilt für Heiden und für Juden. Wir sehen es bei beiden. Zion heisst verwüstetes Land für die, die es nicht annehmen. Jetzt im Alten Bund, vielleicht noch kurz. Genau, wir haben eben den Dorn noch gar nicht geredet. Ist es auch entweder Verwüstung oder Dorn? Und ich denke, das ist ein Dorn, der alte Bund, den die Juden ganz, ganz lang in ihrem Herzen hatten. Vielleicht jetzt noch im Herzen haben. Wie schmerzt es, wenn man merkt, jetzt habe ich so lange probiert, aber ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, Gottes Standard zu genügen. Ich kann das Gesetz gar nicht erfüllen. Und ich denke, diesen Dorn haben auch heute viele von uns noch im Herzen. Aber wie viel besser ist denn Zion, wo alle Heiden und Juden durch Jesus, der Wegweiser, der Weg selber oder auch die Festung Zugriff haben? Ja, lass das mal ein bisschen sinken, das sind recht viele Wörter. Wie verhalten sich denn die Berge zueinander? Also jetzt in dem Bild, immer noch vom Neuen zum Alten Testament. Wie verhalten sich das Neue Testament zum Alten Testament? Viele denken, ja also gut, der Berg Sinai, den gibt es ja wirklich, den kann man anlangen. Meine Leistungen, mein Erfolg, den kann ich sehen. Aber der Berg Zion, der ist irgendwie so ein bisschen geistlich, ein bisschen wunderbar, der ist ein bisschen weiter weg. Ein bisschen weiter weg von der Realität. Und zwischen dem meinen eigenen Leistungen und dem, was eigentlich könnte sein, ist, als wäre irgendwie so eine Nebeldecke dazwischen. Und wenn du so denkst, oder wenn wir mal wieder aufstehen und anfangen so zu denken, sagt die Bibel ganz klar, dass es falsch ist. So ist es nicht. Weil die Nebeldecke, der Vorhang, der ist weg. Der ist weg durch Jesus. Und wenn du die Bibel liest und glaubst, dann kann wirklich der Berg Zion, der jetzt da hinten so im Nebel scheint und so weit weg, so ungreifbar, dann kann der wirklich in neuem Licht strahlen. Ganz real. Also so ist es nicht. Jetzt wollte ich noch zeigen, wie ich denke, dass es wirklich ist, wie die Bibel den Neuen und Alten Bund wirklich präsentiert, in welcher Beziehung zueinander stehen. Und ich denke, das Bild wird doch einige Klarheit schaffen. Und zwar, der Berg Zion ist ein geistlich sehr, sehr realer Berg. Im Gegensatz dazu ist eigentlich alles rundum, das, was wir sehen, Sand. Es ist alles Staub. Alles nicht wirklich so real, wie Zion es ist. Und der Berg Zion, dort, wo das Licht wohnt, dort, wo Jesus wohnt, der wirft einen Schatten. Ich hoffe, man sieht es. Also der Berg Zion wirft einen Schatten auf die Wüste, die rundherum ist. Und der wunderbare Schatten, der bedeckt so einen Sandhügel. Und das ist wirklich ein schöner Schatten, ein wunderbarer Schatten. Und genau der Schatten vom Berg Zion, das ist eigentlich der Berg Sinai. Ich hoffe, das versteht mir. Also, der Schatten ist nichts Schlechtes. Aber es ist eben nur der Schatten. Es ist nicht das reale Ding. Und die Bibel sagt, wenn wir das Bild nehmen, es wird eine Erschütterung kommen. Es steht, seine Stimme hat zu jener Zeit, zu der Zeit vom Berg Sinai, die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt Gott und spricht. Noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert wird, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll auf das Bleibe, was nicht erschüttert wird. Jetzt frage ich euch, was passiert mit dem Sandhügel, mit dem Berg Sinai, wenn die Erschütterung kommt? Er versandet. Also er stürzt ein. Er wird im Erdboden gleich gemacht. Aber nicht der Berg Zion. Und jetzt stellt sich ein bisschen die unausweichliche Frage: Worauf leben wir zu? Was ist unser Ziel? Wo sind wir? Was stehen wir? Bist du auf dem Fels, auf Jesus? Bist du auf dem Fundament? Weil die Bibel sagt, es kann gar kein anderes Fundament gelegt werden. Oder bist du auf dem Berg Sinai, wo Gott, der schreckliche Richter, nur deine Errungenschaften sieht, nur deine Leistungen? Das, was du erbracht hast. Wo der liebende Gott, wo uns die Bibel zeigt, doch irgendwie nur als Illusion scheint. Ganz, ganz weit weg hinter einer Nebeldecke. Du hast vielleicht nicht am jüdischen Gesetz folgen, aber es ist eine Angst, eine Sorge, dass Gott dir nicht vergeben wird. Dass Gott andere bevorzugt oder dass du vielleicht einfach zu wenig gemacht hast. Und die Frage, wie bist du es wert? Bist du liebenswert? Hast du genug gemacht für den allmächtigen Schöpfer und Richter? Gedanken, wie wird er dich annehmen mit deinen Zweifeln, deiner Ignoranz, deiner Angst, deiner Selbstzufriedenheit, deinem Erfolg oder Misserfolg? Wird er dich annehmen? Wenn diese Gedanken dich gefangen nehmen oder du sie irgendwie totschweigen musst, dann tönt das doch eher ein bisschen nach dem Berg Sinai. Das ist nicht die Fülle vom Berg Zion, die wir gelesen haben am Anfang. Wenn ihr euch an die ersten zwei Verse erinnern mögt. Wo wir keine Angst haben, sondern Kraft, Liebe und Besonnenheit. Oder Gerechtigkeit, Friede und Freude. Dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, aber ist denn der Berg Sinai, ist das etwas Böses, ist das etwas Schlechtes? Auf keinen Fall. Wir erinnern uns, Sinai heisst Dorn. Und der Dorn, den du vielleicht in deinem Herzen spürst, mit der Sorge, dem Druck und der Angst, das ist nicht einfach grundsätzlich etwas Schlechtes, weil sie sind berechtigt. Aber was sagt uns denn der Apostel Paulus? Er sagt, das Gesetz, und ich denke, das Gesetz mit der Angst, der Sorge und dem Druck in dieser Verbindung, gut sind, um unsere Unfähigkeit festzustellen, uns selber zu retten. Und ich glaube, das ist das Essentielle, was muss aus dem Alten Bund erkannt werden. Wenn du das nicht erkennst durch den Alten Bund, dass du dich selber nicht retten kannst, dann hoffe ich, dass du es jetzt erkennst. Es geht nicht. Aber auf dem Berg Zion, wenn du darauf zulebst, wenn du im Berg Zion jetzt schon Eintritt gefunden hast, dann weißt du, dass du Gott nicht genügen kannst. Du weißt es. Aber du hast auch keine Angst. Weil du weißt, durch Jesus hast du das unvergängliche Königreich. Du erbst es. Du bist im Erbe. Du bist ein Kind Gottes. Und wenn du Gott dein Leben gegeben hast, mit einem ganz, ganz simplen, herzhaften Ja, bist du aus dem Königreich von der Dunkelheit oder vom Sand in einem Moment auf den Zionsberg vom Licht versetzt worden. Aber wenn wir doch irgendwie das Gefühl haben, ja, die Gedanken plagen mich, bin ich es wert, habe ich genug gemacht, dann wollen wir ja wissen, wie komme ich denn zu dem Berg Zion? Wie komme ich in den neuen Bund? Und bevor ich die Spannung zu dieser Frage löse, möchte ich euch gerne noch ein Erlebnis erzählen. Und zwar ist das schon einige Jahre her, aber ich bin wandern, also sehr passend zu dem Thema. Und ich bin auch schon dort eigentlich gerne wandern gegangen. Aber diese Wanderung, die hat wirklich, wirklich etwas Frustrierendes gehabt. Am Anfang war es vielleicht noch lustig, aber wirklich frustrierend und strapazierend. Weil nach einigen Stunden vom Wandern habe ich den Gipfel gesehen und den Turm drauf. Und ich habe gedacht, jawohl, jetzt habe ich es dann gar geschafft. Ich mag zwar nicht mehr, aber die letzten 10 Minuten, das soll nicht das Problem sein. Die letzten 10 Minuten, das schaffe ich. Ich bin also 10 Minuten gelaufen. Und leider, nach 10 Minuten, ist mir so vorgekommen, als wäre der Gipfel eigentlich noch genau gleich weit weg. Ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist. Vielleicht ist das irgendeine so optische Illusion. Und ich dachte, nein. Aber ich dachte, nein, okay, also ich sehe den Gipfel, dort ist er, der Turm. 10 Minuten, ich schaff's. 10 Minuten schaffe ich noch. Und wenn ihr es vielleicht denkt, nach 10 Minuten habe ich gedacht, irgendwie komme ich nicht vom Fleck. Oder, ich weiß es nicht, der Gipfel bleibt gleich weit weg. Also die Wanderung hat noch etwa eine Stunde gedauert, mindestens. Ich habe es dann geschafft, irgendwann, nach ganz viel Frustration. Genau. Und ich kann euch erst sagen, wie kommt ihr nicht zu einer Bergzion? Ihr kommt nicht zu der Bergzion in den Neuen Bund, indem wir auf dem Berg Sinai wandern gehen. Du denkst vielleicht, ja doch, aber noch 10 Minuten. 10 Minuten, dann habe ich es geschafft. Dann genüge ich Gott. Noch ein bisschen mehr Leistung. Ein bisschen mehr. Und dann habe ich es geschafft. Und vielleicht schon für Jahre denkst du, jetzt schaffe ich es dann. Der Gipfel ist eigentlich gerade, ich sehe ja den Gipfel vom Berg Zion. Ich sehe ihn, bald habe ich ihn erreicht. Ganz ähnlich wie in der Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe. Mit dem fundamentalen Unterschied, dass ich es noch geschafft habe, auf den Gipfel zu kommen. Aber man schafft es nicht, wenn man auf dem falschen Berg ist, zum richtigen Gipfel zu kommen. Es geht nicht. Und lass mich dir noch etwas zeigen. Dort bin ich wandern gegangen. Lass mich dir noch etwas zeigen. Wenn wir uns das vorstellen, also der Berg Zion wirft einen Schatten auf den Sandhügel und du wanderst auf dem Berg Sinai gegen ufe. Bist in dem Schatten, in dem herrlichen Schatten vom Berg Zion. Was du eigentlich machst, ist, je länger du wanderst, desto weiter kommst du weg vom Berg Zion. Und das ist das Bild. Je mehr du es probierst, je mehr du denkst, jetzt habe ich es dann gerade erfüllt, desto weiter kommst du weg. Also in dem Bild, wie kommen wir zu dem Berg Zion? Kommen wir aber vom Sandhaufen. Erniedrige dich. Geh zum Fundament vom Berg Sinai. Ihr habt richtig gehört. Vom Berg Sinai. Dort, wo wir erkennen, ganz am Anfang vom Gesetz, dort, wo wir erkennen, dass wir das Gesetz und den Anspruch Gottes nicht genügen können. Das ist der Anfang, ist der Grundsatz vom Gesetz. Dort, wo wir auch eigentlich merken, wir genügen nicht mal unseren eigenen Ansprüchen. Dort am Anfang vom Gesetz, am Fuß vom Berg Sinai, dort bist du nämlich auch am Fuß vom Berg Zion. Und dort dazwischen, zwischen dem Berg Sinai, zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund am Berg Zion, dort ist ein Tal. Und das Tal ist das Tal der Entscheidung. Also, der erste Schritt, komm runter vom Sandhaufen. Komm runter. Weil er wird verschüttet werden. Er wird versanden. Nimm das Geschenk von Jesus an. Dass er Gottes Anspruch vollkommen erfüllt, dass du es nicht musst. Und am Ende der Zeit wird das Entscheidungstal zwischen Berg Sinai und dem Berg Zion. Für alle ersichtlich, aber heute weisst nur du, wo du stehst. Gut, vielleicht weiss es noch deine Frau oder dein Mann, aber du kennst dein Herz, du weisst, wo du stehst. Und eine kleine Anmerkung dazu. Ab und zu lädt Gott schon jetzt ein Erdbeben oder Erschütterung durch unser Leben, um unsere Sandburgen, die wir wirklich mit viel, viel Mühe uns erarbeitet haben, einfach zusammenstürzen zu lassen. Und es tut weh. Es hat schon weh da, wo wir jung sind und Sandburgen gemacht haben und die wirklich zusammengestürzt sind. Aber es tut weh, wenn das, was wir uns so hart erarbeitet haben, einfach zusammenbricht. Einfach zusammenbricht. Ich glaube nicht, dass wir auf das heilende Erdbeben müssen warten. Ich glaube, es ist viel besser, wenn wir uns entscheiden, schon vorher den Schritt runterzumachen von unserem Sandhügel. Aber auch wenn du durch so ein Erdbeben gegangen bist, jetzt gerade durch so eine Erschütterung gehst, dann verfluch nicht Gott. Sondern sehe, dass wenn du erkennst, dass dein Sandhaufen nicht verhaltet, er verhebt nicht, und dann trotzdem noch daran festhaltest, dann glaube ich, ist es ganz, ganz schwierig, dir noch zu helfen. Aber wenn du merkst, mein Sandhaufen, er verhebt nicht. Er verhebt nicht. Er bringt mir nichts. Dann kann Grossartiges passieren. Bekenn mit dem Mund, dass Jesus Herr ist. Und glaube in deinem Herzen, dass er gestorben ist für dich und auferstanden. Das ist der Weg zum Berg Zion. Jetzt habe ich einen ganz herausfordernden Text gewählt, oder? Er ist mir so geworden vom Heiligen Geist. Dass wie irgendwie noch zwei Probleme, die man haben mit dem Text, die wie rausgestochen sind für mich, wo auch ich zum Teil habe. Und ich möchte sehr gerne auf diese zwei Probleme noch eingehen. Und zwar ist das erste Problem, das wir haben mit dem Text, ist das mit dieser Scheu und dieser Furcht. Weil es heisst, darum, weil wir ein Reich empfangen haben, das nicht erschüttert wird, der Berg Zion, lasst uns dankbar sein und Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott, und jetzt noch ein bisschen brutaler, ist ein verzehrendes Feuer. Will ich dann einem Gott dienen, wo will, dass ich in Scheu und Furcht diene? Ganz ehrlich, obwohl der Gedanke doch auch kommt, es spielt eigentlich keine Rolle, ob wir das wollen oder nicht. Jetzt in dem Kontext. Ich glaube, wir verwirren heute sehr oft, was wir wollen, mit dem, was eigentlich richtig und wahr ist. Und vielleicht, um das ein bisschen klarzustellen, ob ich will, dass mir jetzt Flügel wachsen und ich fliegen kann, macht es nicht wahrscheinlicher, dass mir Flügel wachsen und ich fliegen kann. Also Wünsche und Fakten müssen irgendwo immer auseinandergehalten werden. Und Fakt ist doch irgendwie, dass Gott da sagt, dass er will, dass wir ihm mit Scheu und Furcht dienen. Aber ich möchte euch sagen, dass Gott trotzdem, auch wenn er das da sagt, trotzdem ein liebender Gott ist. Und ich möchte zwei Bilder geben, warum und wie wir das richtig einordnen können, aber den Sinn nicht verdrehen. Stellt euch vor, ihr seid auf einem weiten Feld und plötzlich ist so ein riesiges Tier vor euch, so ein Leu. Sie sind eine ganze Pracht. Und die sind immer grösser, als man sich vorgestellt hat. Also der Leu steht vor euch. Und ihr erkennt den Leu. Also der Leu, das ist ein zahmer Leu. Ihr habt das schon gesehen. Jetzt glaube ich, auch wenn ihr erkannt habt, dass das ein zahmer Leu ist, irgendwo sind wir nicht ganz leichtfertig und rennen auf das riesige Tier zu oder machen etwas Dummes oder uppala. Machen etwas Unüberlegtes, sondern wir werden eine gewisse, ich hoffe es, wir werden eine gewisse Scheu und auch eine berechtigte Furcht haben, was das Tier doch in seiner Macht und Majestät machen könnte. Auch wenn wir wissen, das ist eigentlich ein zahmer Leu. Das zweite Bild ist, stellt euch vor, ihr arbeitet in einem Riesenunternehmen. Und jetzt kommt ihr eine Einladung über vom Boss. Vom Boss. Also eigentlich der Oberste. Jetzt kommt ihr eine Einladung über. Und es ist nicht, weil er enttäuscht, also der Boss ist nicht von euch enttäuscht, der Chef. Sondern eigentlich mit guter Intention ladet er euch ein. Ich denke, man fühlt sich geehrt. Aber ich glaube kaum, dass jemand dann so ganz leichtfertig dort reinläuft und sich benimmt, wie wenn er daheim wäre, sage ich es jetzt mal so. Sondern, dass da eine gewisse Scheu, also man hält sich ein bisschen zurück, und auch irgendwie so ein bisschen eine Furcht da ist, also eine Ehrfurcht. Das ist der Chef vom Chef vom Chef vom Chef vom Chef. Also du hättest Respekt und im gewissen Sinn auch Furcht. Und Gott ist ja nicht ein zahmer Leu, sondern es heisst, er ist der Löwe Judas. Er ist auch nicht der Boss vom Boss von der Organisation, sondern er ist der König von den Königen. Und die Bibel sagt auch nicht, bleibt in dieser Furcht, sondern nein, sie sagt, bleibt in der Liebe, die die Furcht austreibt. Aber wenn wir wirklich erkennen, und ich meine, wenn wir wirklich, wirklich erkennen, wer Gott ist und was er machen kann, der allmächtige Schöpfer, der eigentlich uns in einem Moment auslöschen könnte. In einem Moment. Und wir merken, er macht es nicht. Auch wenn wir etwas unglaublich Dummes gemacht haben, und wir eigentlich könnten mit dem König David sagen, zu Recht! Könnt ihr uns jetzt auslöschen? Und er macht es nicht. Und er rührt uns nicht raus. Und er gibt uns nicht so Adoption frei, nur weil wir etwas versaut haben. Ich glaube, dann, obwohl er der Schöpfer ist, unglaublich, mit unglaublicher Macht, ich glaube, dann erkennen wir umso mehr seine Liebe. Also wenn da Furcht ist, dann ist es nur der erste Schritt zu der Erkenntnis von seiner Liebe. Genau. Ich hoffe, dass das auch helfen kann, wenn die Gedanken in uns aufkommen. Und das zweite Problem, das mir fast noch ein bisschen mehr am Herzen liegt, weil ich das Problem doch auch ab und zu selber habe, ist das. Mit Sand bauen. Ich rede zu den Leuten, die wissen, sie sind gerettet, sie sind auf dem Berg Zion. Aber es scheint irgendwie, als würden wir immer noch mit Sand bauen. Obwohl wir auf dem Berg Zion sind, scheint es, dass ich eigentlich nur meine Sandburg baue. Und wenn du das auch ab und zu das Gefühl hast, oder wenn du denkst, pff, genau das bin ich. Ich baue mit Sand, obwohl ich eigentlich nicht müsste. Dann kann ich dir sagen, das kann durchaus stimmen. Weil es heisst, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Und wir haben es jetzt schon gehört, im Jesaja 1,27 steht auch, dass Zion durch Gericht erlöst wird. Und erstmal möchte ich klar sein, auch wenn du mit Sand baust auf dem Berg Zion, es ist ein trauriger Fakt, aber es kostet dir nicht deine Errettung. Das muss ganz, ganz klar sein. Aber warum mit Sand bauen? Warum baue ich mit Sand, wenn ich eigentlich mit Sachen bauen könnte, die Ewigkeitsgehalt haben? Warum? Was passiert denn mit Sand, mit einer Sandburg, die auf einem Berg steht, wenn eine grosse Erschütterung kommt? Es geht einfach ab. Der Sand geht einfach um. Es versandet wie der Berg Sinai. Das heisst, kurz eigentlich, alle unsere Mühe, die wir in die Sandburg investiert haben, war umsonst. Es war Zeitverschwendung. Und ich glaube wirklich, dass wir Gebet brauchen. Ernsthaftes Gebet. Damit das heilende Erdbeben auf dem Berg Zion einfach mal kann unsere Sandburgen versanden lassen. Dass wir wieder wirklich in dieser Kraft leben können, die wir am Anfang gelesen haben. Kraft und Liebe. Und mit weisen Entscheidungen. Auch da, wie mit den individuellen Entscheidungen, ich glaube eigentlich nicht, dass es ein Erdbeben gebraucht hätte. Oder braucht. Wenn man selber unseren vergänglichen Werk einfach mal könnte sagen, nein, das war mal noch beim Berg Sinai, ich bin nicht mehr dort. Ich lasse gerade los. Ich habe die Sandburg gerade selber abgestoßen. Genau. Aber was bedeutet das für dich persönlich, wenn du merkst, du baust mit Sand? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, so weit bin ich noch nicht. Ich denke, wir brauchen wirklich, wirklich Gebet, dass wir erkennen, wo wir mit Sand bauen, obwohl wir nicht müssten, um uns dann wieder an die richtige Arbeit zu machen. Aber mit dem Anliegen musst du vor Gott. Genau. Ich würde mir wünschen, dass das Bild von dem Berg Zion und Berg Sinai, der Berg Sinai, der eigentlich nur ein Sandhaufen ist, mit einem Schatten vom Berg Zion, wo je weiter wir hochlaufen, desto weiter kommen wir weg von Gott. Ich wünsche mir, dass das in unser Herz sinken kann. Wie gesagt, wir haben heute jetzt wieder viel Kopflastiges gehört, auch mit den Übersetzungen und so. Denen, die es helfen tut, Halleluja, für die anderen einfach, wenn wir das Bild mitnehmen können. Das wäre es von mir heute. Und ich gebe sehr gerne zurück an das Worship-Team oder an Thomas. Merci vielmals.